Wir arbeiten permanent mit unseren Partnerleitstellen zusammen an Vernetzung von Leitstellen, dass Einsatzmittelübergabe einfacher und schneller funktioniert. Das ist das eine. Das andere ist das Einbinden von digitalen Systemen in der heutigen Zeit, wo uns aber sehr, sehr wichtig ist, dass der Mensch noch im Mittelpunkt steht, der Mensch die Kontrolle über das System hat und mit entsprechendem Fingerspitzengefühl agiert und Maßnahmen setzt.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 92. Amoklauf in Graz. Wie die Leitstelle Steiermark in der extremen Krise die Nerven behielt. Mit Thomas Gangel.
Es war einer der folgenschwersten Amokläufe der letzten Zeit. In Österreich war es fast vor einem Jahr genau. Am 10. Juni morgens um 10 ging ein Notruf ein in einer Leitstelle. Diese Leitstelle geleitet von meinem heutigen Gast, Thomas Gangel. Ich freue mich sehr, dass er von der Leitstelle der Steiermark heute bei uns ist und diesen Tag und die Arbeit der Helferinnen und Helfer seine selbst an diesem ganz besonderen Tag mit uns reflektiert. Ganz herzlich willkommen, Herr Gangel.
Schönen guten Tag.
Herr Gangel, der Amoklauf in Graz jährt sich in diesen Tagen genau am 10. Juni zum ersten Mal. Wenn Sie auf diesen Morgen zurückblicken, was ist da passiert? Wann war für Sie klar, dass es hier eine absolute Ausnahmelage?
Eigentlich ab dem ersten Notruf, wo eine Schule meldet, dass Schüsse fallen, dass Schüler in Klassenzimmern sich verbarrikadiert haben, da wird einem relativ schnell klar, dass es sich möglicherweise um eine andere Dimension handelt des Einsatzes. Und ab der ersten Information ist es klar gewesen, dass es eine Ausnahmesituation ist.
Wir wollen jetzt hier nicht voyeuristisch sein, aber trotzdem ist das natürlich etwas, was viele Menschen mitnimmt, was viele Menschen auch schockiert. Können Sie uns noch einmal genauer sagen, wie war das? Hat ein Schüler, eine Schülerin angerufen, ein Polizist Ihnen diese Nachricht überbracht, hat ein Anwohner Sie kontaktiert? Wie ist es konkret gewesen?
Ja, es war so, dass punktgenau um 10 Uhr der erste Notruf von dieser Schule eingegangen ist. Und da war eine Schülerin dran, verzweifelt, weinerlich und hat gemeldet, dass in ihrer Schule Schüsse gefallen sind, dass Personen angeschossen wurden und dass sie sich in der Klasse verbarrikadiert haben oder in einem Klassenzimmer sich versteckt haben.
Nun ist das ja so, Herr Gangel, wir hören solche Nachrichten nicht oft, aber wir hören sie leider zu oft. Jeder von uns kann sich erinnern über Nachrichten, oftmals aus den Vereinigten Staaten über einen solchen Amoklauf. Der Sitz der Björn-Steiger-Stiftung Winnenden war jahrelang, jahrzehntelang, glaube ich, langsam gerät es bei vielen Menschen, auf jeden Fall nicht bei den Betroffenen, ein bisschen ins Vergessen. Aber Winnenden war Schauplatz von einem solchen Amoklauf auch, der furchtbar war auch, ausgeführt von einem Schüler, glaube ich, oder früheren Schüler. Wenn so etwas eingeht, was denkt man da, wie handelt man, wie haben Sie gehandelt? Weil es ist ja doch, obwohl wir es häufig hören, darauf will ich eigentlich hinaus, doch sehr unwirklich, dass das gerade auch bei einem selbst in der eigenen Region passiert.
Also mein erster Gedanke war, das ist ein 10-jähriges Jubiläum einer schrecklichen Amokfahrt in Graz. Ziemlich genau auf den Tag, genau vor 10 Jahren, hatten wir eine Amokfahrt in Graz, wo eine Person mit einem SUV 2,8 Kilometer durch die Stadt gefahren ist und Personen auf Straßengehsteigen, Fahrrädern angefahren hat, zum Teil schwer verletzt oder auch getötet hat. Und man bringt es sofort einmal in Zusammenhang mit diesem Einsatz, wenn der Notruf eingeht. Und de facto ist es so, dass der erste Notruf schon jener war von den 5, der am längsten gedauert hat. Der Notruf hat 15 Minuten gedauert, eine ziemliche Herausforderung und Belastung für die Kollegin, denn in dieser Situation kommt man nicht sehr häufig, Gott sei Dank nicht sehr häufig, und man muss aber auch diese 15 Minuten Hilfe und Rat weitergeben und das Beste für die dort eingeschlossenen, verbarrikadierten Personen geben, bis hin zu Blutstillungsmaßnahmen und dergleichen.
Also jetzt ruft jemand an aus dieser absoluten Extremsituation bei Ihnen, meldet aus der Situation heraus, aus dem Klassenzimmer, was entsprechend dann auch beschossen wird oder potenziell beschossen werden wird, dass es diesen Amoklauf im Gebäude gibt. Jetzt natürlich kann man da nicht auflegen und sagen, wir müssen jetzt die Hilfe koordinieren. Aber wie schaffen Sie es dann oder wie schaffen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen in dieser Extremsituation Rat und Tat zu geben? Sie haben es gesagt, Sie haben Hinweise gegeben zu blutstillenden Maßnahmen, was man tun muss, die Ruhe zu bewahren und dann gleichzeitig auch noch Hilfe zu organisieren. Wie läuft so etwas menschlich, aber auch technisch?
Ja, wir sind eine Rettungsleitstelle für das gesamte Bundesland Steiermark und arbeiten nach dem Call-Taker- und Dispatcher-Prinzip. Und mit dieser Vermischung der Rollen ist es uns sehr, 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 sehr gut möglich, dass wir zum einen beim Notrufer am Telefon bleiben können und parallel der Einsatz im System angelegt wird und nonverbal über das System hinweg der entsprechende Disponent oder die Disponenten über diesen Einsatz erfahren und sofort die Alarmierung der Kräfte übernehmen können.
Wie läuft das technisch? Also Sie nehmen die Notes, Sie geben den Rat und dann geben Sie ins System ein, was gerade passiert und mit wem wird das dann geteilt?
Genau, also wir geben das in unser Einsatzleitsystem ein. Die Gesprächsführung wird angeleitet oder unterstützt durch eine standardisierte Notrufabfrage, die wir seit einigen Jahren bei uns standardmäßig in Verwendung haben und das natürlich auch dem Calltaker, der Calltakerin eine Unterstützung gibt beim Erkennen von gewissen Szenarien bis hin dann auch zu weiteren Maßnahmen, Erste-Hilfe-Anleitung am Telefon. Und während diese Maßnahmen angeleitet werden, ist der Disponent auf der anderen Seite der Leitstelle bereits für seinen Einsatzbereich damit konfrontiert, die entsprechenden Rettungskräfte entsprechend Ausrückeordnung zu alarmieren.
Was sind in einem solchen Moment die wichtigsten Prioritäten?
Die wichtigsten Prioritäten sind, dass wir unsere Checklisten für dieses Szenario abarbeiten, für die Sicherheit der alarmierten Rettungskräfte sorgen, denn wir befinden uns im Moment noch in einer Chaosphase. Wir müssen uns ein Lagebild vor Ort machen. Wo befindet sich dieser Einsatzort, diese Schule? Müssen auch einen von uns mit der Polizei definierten Sicherheitskreis und Radius unterhalten, sodass wir unsere Kräfte an einen sicheren Ort, Bereitstellungsraum nennen wir das, sammeln können, um auch im Nahbereich nach Freigabe der Polizei kurze Wege zum Einsatzort haben, aber auch unsere Kräfte entsprechend in einer sicheren Umgebung sind.
Ja, Sie sagen das hier sehr technisch. Ich verstehe das auch, weil das ist natürlich ein technischer Vorgang. Trotzdem haben Sie natürlich auch da Emotionen. Das ist auch nachvollziehbar. In diesem konkreten Fall muss man sich das ja so vorstellen. Hier ist jemand, der in einer bedrängten Situation ist. Sie geben da, lassen dann am entsprechend an der Leitung, die gerade offen ist, 15 Minuten lang Ratschläge geben, wie man sich in dieser Situation bestmöglich verhält, wie man Wunden stillt, haben zu tun mit der Angst vor diesem Terror, der da plötzlich über die Schule hereinbrach. Und gleichzeitig können Sie auch nicht einfach das haben Sie gerade erwähnt, die Rettungskräfte da hineinschicken, weil noch unklar ist, gibt es mehrere Täter, gibt es nur diesen einen, müssen das koordinieren mit der Polizei. Kann man so etwas eigentlich üben im Vorfeld oder wie waren Sie darauf vorbereitet?
Ja, wir üben unterschiedliche Szenarien regelmäßig. Unsere Leitstelle, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Crew Resource Management, CRM geschult. Also sie wissen über Grundsätze und Abläufe Bescheid, werden über Szenarien, Simulationstrainings auch an die Praxis herangeführt, so dass wir das dann auch in den Schulungen mit einem Kamerasystem analysieren können, Feedback geben können und unser Team demnach entsprechend auf solche Einsätze vorbereiten.
Worauf achten Sie da ganz besonders oder was sind wichtige Kernpunkte, die Sie in diesen Trainings vermitteln?
Zum einen ist es die Zufahrtsmöglichkeit in solche Einsatzgebiete, denn ich habe schon erwähnt, wir müssen einen quasi Sicherheitskorridor schaffen, wo unsere Rettungskräfte, die alarmierten Rettungskräfte für diesen Einsatz hinfahren und in weiterer Folge dann auch alle anderen Rettungskräfte, die im Regelrettungsdienst, so nennen wir das, unterwegs sind, auch nicht durch diesen Korridor fahren. Also wir müssen da hier sehr, sehr genau schauen, dass dieser Einsatzort gemieden wird und nicht Rettungskräfte durch einen Gefahrenbereich fahren, möglicherweise den polizeilichen Einsatz hindern und sich selbst in Gefahr bringen.
Auf der einen Seite sagen Sie, wir brauchen die Räume und wir müssen sicherstellen, dass eben die Rettungskräfte gerade in einer Gefahrensituation, wenn immer noch Gefahr herrscht, nicht in Wege gehen, die entweder für Spezialkräfte vorgesehen sind oder Wege, die sie selber in Gefahr bringen, wenn der Amokschütze oder Amokschützin möglicherweise auch noch leben und man weiß ja auch nicht, wo die jetzt dann ihre Waffe hinrichten werden. Also sie aus der Gefahrenzone herauszuhalten, ist wichtig. Das ist das eine. Und zum anderen muss man ja sicherlich auch üben, wie geht man in einer solchen absoluten Extremsituation vor, wie behält man die Nerven, wie behält man Ruhe, wie beruhigt man dann auch die Opfer von solchen, wie beruhigt man Angehörige, die möglicherweise auch dort sind vor der Schule und natürlich auch Höllenqualen erleben. Also wie kann man sich darauf vorbereiten, was machen Sie konkret, um das zu tun?
Wir verwenden unsere standardisierte Notrufabfrage, wo all diese Szenarien von unterschiedlichen Notfallsituationen verpflegt ist und uns Frage für Frage dorthin leitet, bis auch in diese Situation, die für die Polizei sehr wichtig ist, gibt es dort Waffen, Schusswaffengebrauch und wie sieht die Situation vor Ort aus? Denn das ist dann auch für die Weitergabe an die Polizei sehr, sehr relevant für die Einschätzung der Gefahr vor Ort. In weiterer Folge wird bei uns das Team darauf geschult, dass man die Ruhe behält, dass sofort einer der Kolleginnen und Kollegen im Nahbereich dieses Notrufers sofort unterstützt und auch ob dieses langen Notrufs auch entsprechenden Support liefert. Es sind dann drei weitere Notrufe eingegangen, einer davon auch von der Polizeileitstelle mit der Information, was dort vor Ort geschehen ist. Somit hatten wir auch da hier schon den Zusammenhang zu dem Einsatz, dass es real ist. Und wie üben wir das in sogenannten Simulationstrainings? In einer Schulungsumgebung. Wir versetzen unser Einsatzleitsystem in einen Schulungsmodus, sodass die Alarmierung nur fiktiv vonstatten geht und haben da hier dann verschiedene Skills, die wir dann entsprechend durchschreiten.
In solchen ganz besonderen Momenten laufen ja viele Notrufe ein, gerade auch in der Leitstelle. Und nahezu gleichzeitig. Wie verhindern Sie ein Informationschaos? Und was ist mit all den Anrufen, die reinkommen? Werden die dann on hold gesetzt oder schwappt das System insofern positiv über, als dass dann Anrufe, die von Ihrer Leitstelle nicht beantwortet werden können, nachvollziehbarerweise an andere Leitstellen weitergegeben werden? Wie läuft so etwas technisch?
Wir sind eine Leitstelle für das gesamte Bundesland Steiermark. Wir versorgen rund 1,2 Millionen Einwohner und haben eine Leitstelle mit 37 Arbeitsplätzen. Dadurch ist es uns auch sehr, sehr gut möglich, durch die Verteilung der Rollen mehrere Notrufe gleichzeitig entgegenzunehmen mehrere Einsätze gleichzeitig abzuwickeln. Und in diesem Fall gab es 5 Notrufmelder, die wir abgearbeitet haben. In einem 4-Minuten Rhythmus haben sie uns erreicht. Das heißt, man hat dann im System, der zuständige Disponent für diesen Bereich hat im System 5 Einsätze mit demselben Einsatzort. Und um das Informationschaos zu verhindern, wird durch den Schichtleiter bei uns, Offizier vom Dienst, OVD, sofort der Einsatz übernommen. Das ist der Verantwortliche dann in der Rettungsleitstelle, der die Informationen dann bündelt, prüft, verknüpft. Und das passiert in wenigen Sekunden, sodass wir auf einen Einsatz aufbauen können und auch dahingehend auf sehr, sehr viele Rettungskräfte Zugriff haben.
Herr Gangl, wie stark sind Rettungsdienst, Leitstellen und Kliniken bei Ihnen miteinander vernetzt?
Sehr gut vernetzt und es wird auch immer besser. Am Beispiel dieses Großeinsatzes war es so, dass wir 10 Minuten nach Erstalarm bereits die Krankenhäuser über ein digitales System zum sogenannten MANF-Alarm alarmiert haben. 13 Krankenhäuser sind in dem Alarm drinnen gewesen und alle Krankenhäuser werden von der Leitstelle alle 10 Minuten über Nachrichten und Situationen vor Ort informiert, bis hin dann auch zum Transportbeginn und deren Gefahrensituationen.
Das ist eine besondere Koordinierungsaufgabe. Wie setzt die sich tatsächlich um? Also wie wird die gesteuert? Läuft das alles über ein automatisiertes System? Sitzen da Disponenten, die diese Informationen weitertragen? Können Sie uns einmal technisch da durchführen?
Im Regelrettungsdienst, habe ich schon erwähnt, verwenden wir mobile Datenterminals. Und wenn ein Patient am Einsatzort versorgt wird und in den Rettungswagen verladen und der Transport dann beginnt, wird zuvor eine Krankenhausabfrage gemacht, wo der Patient mit diesen Symptomen oder Verletzungen dann auch adäquat versorgt werden kann. Es ist nicht mehr das nächstgelegene Krankenhaus, sondern das adäquate Krankenhaus, das die Versorgung des Patienten übernehmen kann und auch die freie Bettenkapazität hat. Und auf dieses System aufgebaut, wo die Krankenhäuser abgefragt werden, passiert auch dieser MANF-Alarm im Großeinsatz. Und wir definieren in der Leitstelle die Dimension, die geschätzte Dimension des Einsatzes mit beispielsweise MANF 100, mit vermeintlich 100 betroffenen Personen am Einsatzort. Und entsprechend dieser Dimension weiß das System, wie viel Krankenhäuser braucht es dazu, um diese betroffenen Verletzten der unterschiedlichen Schweregrade auch entsprechend versorgen zu können. Und diese Häuser werden im Umkreis dieses Einsatzortes über uns alarmiert und immer am Laufenden gehalten. Und der Rettungswagen, der dann vor Ort bei diesem Großeinsatz eine Versorgung von einem Patienten übernimmt und auch den Transport beginnt, gibt dann entsprechend das Krankenhaus ein, der vom Leiter Transport oder Einsatzleiter genannt wird, um auch eine gleichmäßige Beschickung der Häuser mit Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Fahren dann das nächstgelegene Krankenhaus an und das Krankenhaus bekommt die Information vom Rettungswagen und auch die geschätzte Eintreffzeit mit dem Patienten oder den Patientinnen.
Sie sind ja gelobt worden für den sehr professionellen Einsatz, trotz dieses großen Dramas, das sich mit diesem großen menschlichen Leid verknüpft. Aber das andere gehört auch dazu. Wie gehen Sie persönlich, vielleicht auch nicht nur mit diesem besonderen Ereignis, aber auch sonst mit dem, was Sie auch an schwierigen Momenten erleben im Leben eines Verantwortlichen, der für die Rettungseinsätze eben maßgeblich Verantwortung zeigt? Und wie gehen Ihre Kolleginnen und Kollegen damit um? Und wie war die Zeit danach für Sie? Was haben Sie getan, um das sicherlich Vorhandene, den Schmerz zu lindern?
Ja, wie an diesem Einsatz zu sehen war, auch aufgrund der Feedbacks von externen und anderen Organisationen, ist der Einsatz sehr, sehr gut abgelaufen, aller Tragik entsprechend. Unser Team war gut vorbereitet. Unser Team hat sehr gut reagiert und hat die Prozesse und Abläufe insofern eingehalten, worauf ich sehr stolz bin, dass das auch in dieser Phase so funktioniert hat. Und wir auch von anderen Leitstellen sehr, sehr viele Anfragen hatten. Wie habt ihr das gemacht mit 65 Einsatzmitteln, ohne eine andere Leitstelle zu befragen? Das ist der Vorteil an der Steirischen Rettungsleitstelle, dass wir diese Möglichkeit haben, auf alle Rettungskräfte in der Steiermark zuzugreifen.
Wie lief das ab? Wen haben Sie dann aktiviert? Nach welchem Schlüssel, nach welchem Verfahren haben Sie dann andere auf andere Leitstellen oder auf andere Rettungskräfte außerhalb Ihres Ortes zugegriffen?
Das ist ein digitales System bei uns, wo wir in jedem Rettungsfahrzeug mobile Datenterminals verbaut haben, worüber die gesamte Einsatzkommunikation und Einsatzdatenübermittlung läuft. Auch das Statusmeldesystem läuft darüber und damit ist es möglich, alle Fahrzeuge, alle Rettungskräfte, in dem Fall 65 an der Zahl, mit selber Information zu versorgen über Bereitstellungsraum, über Zufahrt, über die Rückmeldungen des Einsatzleiters. Wie viele Verletzte, Tote waren zu Beginn zu beklagen? Wie sehen die taktischen Räume aus? Wohin haben sich die Personen begeben, die aus der Schule geflüchtet sind oder flüchten konnten? Und all diese Informationen laufen bei uns digital ab und dadurch sind wir in der Informationsgewinnung und Weitergabe sehr rasch.
Werden diese Informationen dann alle in Gesamtheit weitergegeben oder werden die dann je nachdem, wen sie betreffen oder welches die konkrete Aufgabe ist, des Retters, der Retterin dann auch nochmal unterteilt?
Für die Zufahrt ist es wichtig, dass alle Einsatzmittel dieselbe Information haben vor Ort, wo die Rettungskräfte dann den Rettungswagen, Notarztwagen verlassen haben, um Hilfe zu leisten, ist es dann relevant, dass alle Abschnittsleiter und natürlich der Einsatzleiter über diese Informationen verfügen. Und die haben sie dann auch entsprechend bekommen.
Was können wir, was haben Sie gelernt aus diesem Einsatz und was können andere Leitstellen ebenfalls lernen?
Wir haben nach dem Einsatz sofort den psychosozialen Bereich, unser Peer-System aktiviert und die psychosoziale Betreuung für die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle, die direkt unmittelbar betroffen waren, begonnen. Und das war ein sehr, sehr wichtiger und positiver Effekt für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Da gab es dann in weiterer Folge auch Supervisionen und weitere Betreuungen, so dass man diese Situation, diese Belastung, diese Herausforderung auch gut meistern kann und auch weiterhin leistungsfähig für die Zukunft ist. Das war eines der wichtigen Dinge, die wir aus dem Einsatz gelernt haben. Wir arbeiten auch daran, dass wir weg vom Standard hin zu einem langen Notruf, wie der erste Notrufer eben der Fall war, auch weitere Textbausteine liefern, um auch diese Zeit gut überbrücken zu können.
Worauf kommt es denn an, um diese Zeit gut zu überbrücken?
Zum einen kommt es darauf an, dass man mit der Polizei akkordierte Leitfäden dem Notrufer weitergibt. Mit verbarrikadieren Sie sich in der Klasse, verstecken Sie sich hinter großen Gegenständen, schalten Sie das Handy nicht nur stumm, sondern auch die Vibration weg, sodass man sich sehr, sehr gut verstecken kann in diesem Bereich und dann auch Sicherheit für diese Betroffene, für diese Personen in der Klasse dann auch gewährleisten kann. Und dann geht es weiter in Richtung starke Blutungen stillen, und Hilfe und Rat bis hin zur psychosozialen Unterstützung, sofern es in dieser Phase möglich ist, guten Zuspruch zu geben, sodass auch die Personen bis zum Eintreffen der Polizei beziehungsweise bis zum Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten in der Klasse auch gut überbrücken können.
Haben Sie in diesem ganzen Tag immer gedacht, hier stoßen wir an unsere Grenzen, dass geht so nicht?
Dadurch unsere Mitarbeiter in Crew Resource Management geschult sind, war es sehr, sehr gut zu erkennen, dass sie sich auch nach dem Notruf, nach Bearbeitungen in der Leitstelle mit weiteren Alarmierungen von Kriseninterventionsteams und Großeinsatzkomponenten immer wieder abgestimmt haben. Dieses 10-4-10-Prinzip ist bei uns gang und gäbe. Kurz einmal innehalten, nachzudenken, 10 Sekunden für die nächsten 10 Minuten, was gilt es noch zu machen, Ruhe bewahren. Das Team war sehr, sehr besonnen in der Situation und hat sehr gut reagiert, dass de facto die Grenze in der Form nicht erreicht wurde.
Danke, dass Sie das so offen mit uns teilen. Ich denke, wir alle können nachvollziehen, was das ein ganz besonderer Einschnitt war und ist für Sie, für Ihre Kolleginnen und Kollegen und dankbar sein dafür, dass Sie Ihre Hilfe so schnell und so professionell an den Tag gelegt haben, gezeigt haben, dass sie sich so eingesetzt haben für die anderen, für die Mitmenschen, was ganz besonders ist. Wir haben jetzt viel über den konkreten Einsatz bei Ihnen gesprochen, Graz gesprochen. Lassen wir uns das ganz klar trennen. Jetzt den nächsten Punkt, der aber auch mit Leitstellen und Ihrer Arbeit in der von uns in Deutschland mit sehr viel, zumindest in Teilen von Deutschland, Bewunderung, das muss man sagen, angesehenen Leitstellenkultur in Österreich zusammenhängt, nämlich die Struktur des Rettungswesens in Österreich. Wie ist Ihre Leitstelle, ich kann mir das nochmal sagen, organisiert er als technische Vermittlungsstelle oder muss man sich das vorstellen wie ein medizinisches Steuerungssystem, das den Menschen anempfiehlt, was sie zu tun haben, also quasi vorgeschaltet der Aufgabe des Arztes. Nehmen Sie uns doch einmal mit, was Ihre Leitstelle konkret leistet.
Eine Leitstelle muss aus unserer Sicht ein Steuerungszentrum sein mit allen Stakeholdern. Wir bedienen auch die Gesundheitsberatung 1450 für das gesamte Bundesland Steiermark und wickeln dadurch auch den kassenärztlichen Dienst ab, den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das ist neben dem Krankentransport und neben dem Rettungsdienst und Notarztwesen auch eine wichtige Aufgabe, die dann am Ende immer weiter in Richtung Patientenstromsteuerung geht und wir dann auch den Patienten die zielgerichtete Unterstützung geben können, den Anrufer, wo geht er um 20 Uhr hin, nicht gleich ins Krankenhaus, sondern in einem anderen Bereich, Primärversorgungseinrichtung oder Gesundheitszentrum.
Also wenn ich jetzt bei uns in Deutschland die 112 anrufe, also den Rettungsdienst, und ich sage, oh, ich habe so, keine Ahnung, starkes Nasenbluten oder mir geht's nicht gut und mir zieht's an der linken Schulter, bitte senden Sie mir einen Rettungswagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch wirklich einer kommt. Wenn ich es richtig verstehe, ist es bei Ihnen so, dass Sie erst eine, basierend auf einer großen Anzahl von Fragen beziehungsweise Antworten, die Sie erarbeitet haben, ausgearbeitet haben, die sich auch ständig wieder neu aktivieren und erneuern und auf den neuesten Stand gebracht werden, auch vorgeschaltet haben, so etwas wie eine medizinische zusätzliche Abfrage, die dann auch auf Basis dessen noch stärker eine Leitfunktion einnimmt, so dass der Einzelne oder die Einzelne in eine andere ärztliche Obhut kommt.
Genau. Also wenn jemand gleich direkt die Gesundheitsberatung 1450 anruft, dann wird zu Beginn der Notfall ausgeschlossen, die Dringlichkeit soweit verifiziert, dass es kein Fall für den Rettungsdienst ist. Dann geht es weiter zum diplomierten Personal, die dann entsprechend dem Protokoll dem Patienten, dem Anrufer befragt über Medikation, Dauer der Schmerzen, Beschwerden und dergleichen. Und am Ende kommt eine Dringlichkeitsstufe heraus, die dann entweder für einen ärztlichen Bereitschaftsdienst ist, die so aussieht, dass der Patient, die Patientin selbst zu einem Hausarzt oder Gesundheitszentrum gehen kann, oder möglicherweise doch, weil die Uhrzeit und das System es nicht anders zulässt, der Rettungswagen kommen soll. Und in diesem Fall wird der Einsatz dann an diesen rettungsdienstlichen Bereich übergeben und ein Rettungswagen disponiert. Geschieht das in umgekehrter Reihenfolge, wählt jemand den Rettungsnotruf und meint, dass diese Beschwerden ein Notfall sind, wird dadurch die standardisierte Notrufabfrage durch das Gespräch geführt und am Ende des Gesprächs durch die gestellten Fragen und durch die Antworten des Anrufers kommt dann das Ergebnis heraus, dass es nichts für die Notfallrettung ist und wird dann übergeben an das diplomierte Personal der Gesundheitsberatung und die werden dann die letzten Protokollfragen mit dem Anrufer durchgehen.
Kommen wir jetzt in diese menschlichen Dimension, die wir gerade eben auch schon mal erwähnt haben. Sie koordinieren natürlich und sind leitend für Einsätze, bei denen es um Rettung geht, aber auch um Leben und Tod. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Verantwortung um?
Mit ruhigem Gewissen kann man nur in die Freizeit gehen oder auch entsprechend umgehen, wenn man weiß, dass das Team gut geschult, gut vorbereitet ist, tolle Performance liefert, Unterstützungssysteme auch hat. Denn eine Leitstelle in dieser Dimension zu betreiben, ist sehr, sehr vielfältig und komplex. Und von dem her muss man auch entsprechende Unterstützung zur Verfügung stellen. Das kann man nicht mehr automatisch im Kopf haben. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf das Team. Denn während dem Gespräch viele Dinge parallel abzuwickeln, ohne dass der Notrufer mitbekommt, dass man zum einen standardisierte Notrufabfrage macht, parallel schon weitere Informationen in den Einsatz hineinschreibt, dass der Disponent auf das aufbauen kann, dass der Offizier vom Dienst oder der Notarztmitteldisponent Bescheid wissen, was die Situation vor Ort hergibt.
Jetzt haben Sie trotzdem einen Wunsch frei für das, was besser werden kann. Das läuft ja schon sehr gut, das haben wir verstanden. Bei Ihnen, das System hilft dabei, aber die Schulung, Ihr Personal, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Sie sicherlich haben auch Ihren entscheidenden Anteil daran. Und trotzdem könnten Sie sich etwas wünschen, was Ihre Arbeit noch einfacher macht oder einfacher, noch einfacher kann man gar nicht sagen, aber noch besser, noch effizienter, noch zielgerichteter. Was wäre das?
Wir arbeiten permanent mit unseren Partnerleitstellen zusammen an Vernetzung von Leitstellen, dass Einsatzmittelübergabe einfacher und schneller funktioniert. Das ist das eine. Das andere ist das Einbinden von digitalen Systemen in der heutigen Zeit, wo uns aber sehr, sehr wichtig ist, dass der Mensch noch im Mittelpunkt steht, der Mensch die Kontrolle über das System hat und mit entsprechendem Fingerspitzengefühl agiert und Maßnahmen setzt.
Was gibt Ihnen persönlich die Kraft, jeden Tag neu diese Aufgabe anzunehmen?
Wenn man positive Ereignisse zurückgemeldet bekommt, wenn man Lob zurückgemeldet bekommt und denkst, bin ich in eine Situation gekommen, wo mich eine Frau umarmt hat, die ihren Gatten unter Anleitung der Leitstelle wiederbelebt hat und das positiv wiederbelebt hat. Und das sind diese Ereignisse, die uns dann den Rücken stärken für das gesamte Team. Ein wichtiger Punkt ist, denn Wiederbelebung am Telefon ist bei uns Standard. Und wenn das dann auch noch positiv ausgeht und man die Rückmeldung bekommt, dass die Person überlebt hat, ist das ein großartiges Gefühl.
Und sie überlebt viel häufiger als in Deutschland. Ich habe gerade die neuesten Zahlen gehört, mehr als doppelt so häufig bei Ihnen wie hier in Deutschland. Ein Grund ist eben diese standardisierte Notrufabfrage. Und ich würde mir wünschen, dass viele sich das Modell Steiermark und Österreich anschauen, vor Ort sind, sich kundig machen, was standardisierte Notrufabfrage Positives bewirkt, was ein System, das sich miteinander vernetzt, bewirken kann, was positiv zur Folge hat, wenn man auf Kleinstaaterei verzichtet und auf egozentrische Besitzansprüche und gerade auch im Bereich des Rettungswesens und Gesundheitswesens die Erkenntnisse miteinander teilt oder wie bei Ihnen sogar in Echtzeit teilt. Ich freue mich sehr, dass Sie einen solchen Erfolg haben. Und danke Ihnen, dass Sie diese schweren Momente vor einem Jahr mit uns auch geteilt haben. Ich wünsche Ihnen, Ihrem Team und allen Angehörigen derer, die da geliebte Menschen verloren haben, alles, alles Gute. Und danke Ihnen sehr für Ihren heutigen Beitrag. Dankeschön, Herr Gang.
Sehr gerne.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.